Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit meinem Kollegen Chrisso über KI-Coding und Vibe-Coding. Er ist Digital Business Consultant bei Asono und hat sich intensiv mit Vibe-Coding befasst. Im ersten Teil haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum KI so gut programmieren kann, wie genau sie Menschen beim Entwickeln unterstützt und welche Werkzeuge es gibt. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt zuerst hören. Heute spreche ich mit Chrisso darüber, worauf man bei der KI-Code-Generierung achten sollte, welchen Effizienzgewinn man erwarten kann und wie sich die Arbeit von Softwareentwicklern verändert. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Jetzt kommst du ja zu dieser Münze mit den zwei Seiten. Welche Gefahren gibt es, wenn man mit KI-Code generieren lässt?
Ja, das klang ja bisher alles ziemlich fantastisch, um ehrlich zu sein. Aber es gibt immer ein Aber. Und das ist tatsächlich ein recht großes Aber, denn es kommt auch ganz viel auf die Nutzung drauf an. Ein großes Problem ist ganz einfach das Thema Sicherheitslücken. Programme sind sehr individuell. Software ist sehr, sehr individuell. Es geht wieder um den Kontext. Ein KI-Modell erfasst vielleicht nicht alles in einem Projekt. Ein KI-Modell kann auch halluzinieren. Es kann Sicherheitslücken einbauen, sowas wie SQL-Injections sind ein großes Problem und ein wirklich sicherheitsrelevantes Problem. Darüber hinaus ist es einfach schwerer, den Code auch zu warten, wenn man ihn vielleicht nicht ganz versteht. Wenn ich einfach nur sage, okay, KI, mach mal bitte, ich kopiere einfach Sachen rein, dann habe ich auch gar nicht den ganzen Überblick. Auch nicht alle sicherheitsrelevanten Features, die vielleicht von der KI geschrieben wurden, verstehe ich vielleicht nicht alle. Das heißt, ich kann einfach gar nicht garantieren, dass all das funktioniert. Das muss alles ausgiebig getestet werden und das Testen von Code, den man vielleicht nicht selbst geschrieben hat, sondern nur eben aus dem Chat-Interface einfach rauskopiert hat, ist sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig und erfordert viel, viel, viel Zeit. Ja. Darüber hinaus gibt es noch diverse andere Probleme. Zum Beispiel ganz klassisch, nicht nur aufs Coding bezogen, gibt es das Problem des Model Poisoning. Da hat tatsächlich Anthropic eine sehr, sehr interessante Studie vor zwei Wochen rausgebracht, dass es relativ einfach ist, große Sprachmodelle zu lenken und zu manipulieren, indem auch nur kleine Datensätze mit manipulierten Daten eben eingeschleust werden, während des Trainings oder während des Feintunings und auf gewisse Triggerwörter dann wirklich entweder nur Gibberish rauskommt, also dass nichts Verwertbares mehr produziert wird durch das LLM oder eben auch potenziell ja wirklich schadhafte Software entwickelt werden oder ausgegeben werden kann. Kann ich nur empfehlen, diesen Artikel mal zu lesen.
Den können wir sicherlich auch in den Shownotes dann verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.
Also heißt jetzt einmal, es gibt dann irgendjemand Böses, der stellt dann vielleicht verschiedene GitHub-Repositories oder stellt irgendwo öffentlich Code an, sagen wir, 100 Stellen, das kann man ja automatisiert machen, und macht da zum Beispiel, dass er ein Modul integriert, was einen sinnvollen Namen hat. Dieses Modul enthält Schadcode, den er selber geschrieben hat, den er irgendwo anders jetzt noch hingestellt hat. Und wenn man dann sagt, generier mir mal ein bisschen Code, dass das Modell, das das gesehen hat, gelernt hat, dass man damit ja das Problem lösen kann, erstellt den Code, baut dieses böse Modul ein und damit hat man dann halt die Sicherheitslücke in der eigenen Software.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ein fundamentales Ding in der Softwareentwicklung, dass man nicht alles selbst entwickelt, sondern einfach Module oder Dependencies nutzt. Und wenn jetzt jemand Bösartiges ein neues Modul erstellt, so Convert to Markdown oder Convert to PDF, sowas in der Richtung, was ja auch sehr logisch klingt, einfach entwickelt und das auch anbietet, dann eben dieses Repository oder dieses Modul, das aber im Hintergrund dann eben bösartigen Code ausführt, dann sieht das für mich erstmal irgendwie sinnvoll aus. Ich sehe in meinem Code, okay, ich importiere hier Convert to PDF. In meinem Code rufe ich dann auf Textdatei.convert to PDF. Ja, klingt ja erstmal sehr sinnvoll und scheinen ja andere Menschen gemacht zu haben so. Ansonsten würde das LLM es mir ja nicht sagen. Also scheint ja in anderen Repositories genutzt worden zu sein. Aber ja, genau, dass man dann eben selbst nicht überprüft, was dahinter steht, das kann ist ein riesen Angriffsvektor. Und aber auch sehr schwer zu identifizieren. Also ich muss ja wirklich dann jedes einzelne Modul verifizieren. Ich muss auf die Paketliste-Seite gehen, auf npm.js zum Beispiel für npm-Sachen und schauen, okay, wurde das oft genutzt? Wird das gewartet? Ist das schon ein älteres Modul? Das ist ja ein riesen Overhead, der erzeugt wird. Also ein zeitlicher Overhead. Und ich glaube, das machen nicht viele. Wenn Sachen sinnvoll klingen, dann werden sie wohl schon passen.
Ich sag mal, das verstärkt eigentlich das vorhandene Problem. Also es gab schon immer natürlich die Möglichkeit, dass jemand in irgendwelchen Frage-Antwort-Foren solche Beispiele mit reinbringt und damit diesen Schadcode oder das böse Modul mit integriert. Aber das verschärft sich, weil Menschen, die noch ein bisschen weniger eigene Fähigkeiten haben, noch ein bisschen weniger Erfahrung haben, noch mehr Vertrauen haben in das, was so ein Modell dann generiert.
Ja, auf jeden Fall. So wie KI ja vieles oder für vieles ein Brandbeschleuniger ist. Das ist sozusagen die Verheißung oder es wird einfach versprochen, man kann schnell Code entwickeln, man wirkt auf einmal viel produktiver, man bekommt schneller Sachen getan und fertig, man sieht Resultate. Weil das ist ja auch so ein Ding, dieses schadhafte Modul, das tut ziemlich sicher auch genau das, was es sagt. Mhm. Also es konvertiert jetzt Sachen in ein PDF, macht nebenbei aber eben noch andere Sachen. Das heißt, es fällt auch gar nicht auf. Es fällt mir, wenn ich auf Sachen teste, dann bei mir lokal, es fällt mir gar nicht auf, dass das wirklich ein schadhaftes Modul ist. Und das ist halt wirklich brandgefährlich.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, generiert viel Code. Das ist auch ein Problem, weil die KI an der Stelle jetzt nicht alles kennt, einfach eine Funktion immer und wieder neu erzeugt, also eine ähnlich klingende Funktion neu erzeugt, obwohl es eigentlich vorhandenen Code schon gäbe, die man einfach aufrufen könnte. Das heißt, es wird dann insgesamt mehr Code erzeugt, der aber, ja, sagen wir mal, mehr Redundanzen enthält.
Ja, genau. Da kommt man ein bisschen wieder so in das, ja, in die Struktur. Also da ist auch wieder natürlich der Kontext ist King. Je besser das KI-Modell dann eben den gesamten Kontext versteht, auch vielleicht schon weiß, was für Module schon erzeugt wurden, auch von externen EntwicklerInnen, aber eben auch, wie das ganze Projekt aufgebaut ist, je besser oder je mehr Kontext da vorhanden ist, desto besser ist auch die Struktur. Aber wenn man eben dann vielleicht ein kleineres Modell nimmt, weil man eine schnellere Antwort haben möchte oder eben nicht so genau draufschaut und einfach nur übernimmt, kann es eben viel sein, dass einfach redundante Software erstellt wird, ja. Und das ist natürlich dann wiederum kontraproduktiv. Vor allem für einen selbst, klar, aber auch für Leute, die dann später einsteigen sollten und auf einmal sehen, okay, an drei Stellen wird hier das Gleiche gemacht. Hat das einen Sinn? Weil ich würde als erstes erwarten, okay, das wird irgendwie einen Sinn und Zweck haben, warum das so ist. Weil ich an sich eine ganz hohe Meinung von meinen KollegInnen habe.
Tatsächlich ist das aber auch etwas, was Menschen selber sehr gut können. Also ich habe mal eins der ersten größeren Programmieraufgaben, die ich dann, als ich in den Beruf eingestiegen bin, gemacht habe, war eben halt für ein Finanzinstitut ein Berechnungsverfahren eigentlich nur zu ergänzen und habe dann eben halt da genau das vorgefunden, dass 6-mal die gleiche Funktion mit knapp abgeänderten Namen da war, wovon dann 4 gar nicht aufgerufen wurden und weil sie einfach historisch in der Vergangenheit alte Versionen waren, aber nicht gelöscht wurden. Aber das verstärkt sich natürlich dadurch. Das Thema ist eben halt auch Kontextfenster. Das heißt, natürlich hat ein KI immer nur einen kleinen Blick. Der wird immer größer, das Kontext, also das, was ich mitgeben kann, wird immer mehr. Aber trotzdem hat die KI immer nur einen kleinen Blick auf den ganz kleinen Stück des Codes, gerade bei größeren Projekten, und kann gar nicht alles berücksichtigen. Das wird zwar besser, aber das Problem ist dann, wenn man das Kontextfenster immer größer macht und immer größere Codebestandteile halt sagt, hier, guck dir das an, so entwickeln wir oder sowas, wird es auch immer teurer. Es wird langsamer und es werden mehr Token verbraucht, das wird auch finanziell teurer.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Wir nutzen KIs ja sowieso generell sehr inflationär für alles Mögliche, sei es für Beauty-Routinen, für erstellen wir eine Einkaufsliste, erstellen wir eine Packliste, alles mögliche Sachen, die es eigentlich schon gäbe, aber es ist halt einfach komfortabel.
Ja.
Und genauso auch in der Softwareentwicklung. Wenn ich jetzt da mein halbes Repository auf einmal als Kontext mit reingebe, ist das eine gigantische Datenmenge, die muss verarbeitet werden. Das kostet Strom, ganz einfach. Das erzeugt Kosten. Finanziell, das erzeugt Belastung für die Umwelt, denn es wird Strom verbraucht. Stichwort in den USA werden diverse Kohlekraftwerke wieder reaktiviert oder neu gebaut, eben nur für Rechenzentren. So, das ist jetzt nicht unbedingt alles erneuerbare Energien. Das ist eben schon eine Belastung auch für die Umwelt und für den Geldbeutel. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man wieder leichtfertig irgendeine kleine Kleinigkeit fragt. Muss ich mir auch selbst an die Nase packen? Aber genau.
Jetzt gibt es, wenn man nicht dem Modell oder dem Werkzeug der KI jetzt immer mehr von dem eigenen Code zeige, gibt es ja natürlich auch noch ein anderes Problem. Ich muss ihm überhaupt diesen Code zugänglich machen. Das heißt, im Prinzip wird Code, vielleicht Geschäftsgeheimnisse des eigenen Unternehmens, irgendwo in Amerika im Rechenzentrum verarbeitet.
Ja, das kann tatsächlich ein Problem sein. Also im Prinzip für uns Software entwickelnde Unternehmen ist ja unsere Software, unser Code ist unser Kapital. Das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Was auch für uns dann schützenswert ist, ganz einfach. Und all diese oder quasi alle Unternehmen sind US-basiert, haben Datenzentren in den USA. Es gibt natürlich auch ein paar europäische Unternehmen, sowas wie Mistral zum Beispiel. Die sind aber auf dem globalen Markt eben nicht so groß und werden zum Beispiel von GitHub Copilot auch gar nicht angeboten. Da werden wirklich nur US-amerikanische Unternehmen dann oder sind da vertreten. Und das ist natürlich so ein Problem, dass wir unsere Geheimnisse, unser Kapital eben denen zur Verfügung stellen und nicht genau wissen, okay, wird das irgendwie genutzt, wird das ausgelesen, wird das zum Training benutzt. Zum Beispiel, wenn wir einen Schritt zurückgehen, wir sind ja schon sehr viel beim Programmieren für richtige EntwicklerInnen in der IDE. Wenn wir jetzt zum Beispiel ChatGPT zurückgehen, womit es ja für viele auch angefangen hat. ChatGPT ist per se kostenlos. Ich bezahle kein Geld dafür, habe so ein gewisses Nutzungslimit, klar, aber ich kann es einfach nutzen. Aber ich bezahle natürlich mit meinen Daten. Denn all die Daten, die ich dort eingebe, vielleicht auch eben die Business Logic, die wir hier entwickelt haben, die Tage, die Wochen gedauert hat, das zu entwickeln, gebe ich da Preis. Und die wird dann genutzt zum Training der nächsten Modelle und erscheint auf einmal dann irgendwie in einem Vorschlag vielleicht.
Mhm.
Und das ist ja schon für Unternehmen ein wirklich großes Problem.
Kann es zumindest sein. Apropos rechtliche Konsequenzen. Also jetzt auf der anderen Seite, wenn Code generiert wird und klar, Halluzination ist das eine Thema, es können Fehler eingebaut werden, Sicherheitsprobleme eingebaut werden, aber andersrum, es können halt auch Code-Stücke eventuell reproduziert werden. Also genau wie einige bilderzeugende Modelle eben halt Bilder erzeugt haben und da Teile drin waren von echten Gemälden, die nachvollziehbar eine Signatur vom Künstler oder sowas, also echt reproduziert haben. Hier könnte es ja sein, dass Code reproduziert wird, was in irgendeinem GitHub-Repository drin war, was unter einer Copyleft-Lizenz steht, da wie GPL. Und dann eben eigentlich eine Verpflichtung entsteht, wenn ich das wieder verwende, dann muss ich ja auch meinen Code offen zur Verfügung stellen. Und das möchte man ja in einem Unternehmen jetzt nicht unbedingt machen.
Ja, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch ein recht komplexes Beispiel. Denn ich muss auch selbst gestehen, ich schaue mir nicht unbedingt an, unter welcher Lizenz jetzt irgendwie irgendwelche Software steht und ich sehe ja auch gar nicht, unter welcher Lizenz dann eine Software steht, die das KI-Modell erstellt.
Ja.
Das heißt, ich mache es ja nicht mal willentlich, dass ich diese Lizenzbestimmung verletze, aber ich tue es, indem ich diesen Code einfach übernehme, denn kein Entwickler, keine Entwicklerin ist in der Lage, allen Code zu verifizieren und so Cross-Checking zu machen, okay, wo könnte dieser Code herkommen? Könnte der unter einer gewissen Lizenz stehen? Weil dann ist der gesamte Performance-Gewinn, den man haben könnte, komplett zunichte. Das bringt einem dann gar nichts mehr. Wo wir gerade bei Performance-Gewinnen sind, auch da gibt es durchaus Diskussionen. Da gab es eine ziemlich heiß diskutierte Studie im Sommer von Meter. Da ging es darum, dass sehr erfahrene Softwareentwicklerinnen Aufgaben erledigen sollten, Probleme lösen sollten in Projekten, die sie selbst schon kennen, schon mindestens 5 Jahre lang kennen, sollten vor der Lösung und nach der Lösung dann angeben, was sie selbst einschätzen, wie viel Zeitersparnis sie wohl haben würden.
Durch Einsatz von KI.
Genau, durch den Einsatz von KI. Und das Spannende ist, im Schnitt haben sie gesagt, vor der Problemlösung ungefähr so 24%. Nach der Problemlösung haben sie gesagt, okay, 20% der Zeitersparnis hatten wir wohl ungefähr. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass es ein Zuwachs in der Zeit von 19% war.
Also sie haben 19% länger gebraucht, als sie gebraucht hätten ohne KI-Einsatz.
Genau, genau das.
Wie kommt das?
Ja, das hat tatsächlich mehrere Gründe. Die Personen, die diese Studie durchgeführt haben und betreut haben, führen das darauf erstmal zurück, dass es in diesem Fall um sehr erfahrene SoftwareentwicklerInnen ging, in Projekten, mit denen sie auch sehr viel Erfahrung hatten. Das heißt, sie haben wirklich schon viel damit gearbeitet. Sie können Probleme schnell angehen, schnell lösen. Und sie wurden eben dazu angehalten, für quasi alles ein KI-Tool zu nutzen. Ein integriertes KI-Tool in diesem Falle. Cursor war das. Also haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen. Cursor ist im Prinzip eigentlich nur VS Code, also Visual Studio Code. Ein Fork davon mit sehr viel tiefer greifenden KI-Funktionen. Und dieses Tool haben sie genutzt eben dafür. Und dadurch, dass sie halt alle möglichen Sachen gefragt haben, sich Code generieren lassen, dann wieder Sachen debuggen mussten. So nach dem Motto, okay, 98% dieses Codes war richtig, ich muss es aber diese eine kleine Stelle finden, wo irgendwie was falsch ist, wo in der Business Logic irgendwie was ein kleiner Fehler war. Und das kostet einfach Zeit. Es hat sehr viel Zeit gekostet. Und das ist eben das Spannende, dass es eine große Diskrepanz gibt auch in der Wahrnehmung, wie viel KI-Unterstützung hilft und wie viel sie dann wirklich hilft.
Das heißt, sie haben einfach mehr Zeit gebraucht, weil die KI Fehler eingebaut hat, die sie so selber nicht eingebaut hätten und sie dann für die Fehlersuche und für die Kontrolle überhaupt des Codes viel mehr Zeit aufwenden mussten, was sie sonst nicht gemacht hätten, wenn sie selber geschrieben hätten.
Genau. Und auch einfach, weil sie selbst schon von vornherein den Überblick gehabt hätten über das Projekt. So mussten sie halt der KI erstmal auch dann sagen, okay, was die relevanten Stellen sind. Weil ganz allmächtig ist so ein KI-Tool natürlich auch nicht. Das hat jetzt auch nicht per se ein gesamtes, großes Repository. Also wir reden hier von Repositories mit über 100.000 Zeilen Code. Also schon große Repositories. Genau, und sie selbst haben aber schon durch die jahrelange Erfahrung mit diesen Open-Source-Projekten einen sehr guten Überblick und auch vor allem ein sehr gutes architektonisches Verständnis, das sie befähigt hätte, da schneller zu arbeiten. Man muss natürlich einschränkend aber dazu sagen, die Gruppe oder die Anzahl der Personen, die da teilgenommen haben, ist relativ klein. Es sind nur 16 Personen gewesen. Das sagen die studiendurchführenden Personen auch, dass man daraus nicht generelle Sachen ableiten kann. Es ist aber eher eine sehr spannende Beobachtung, die man weiter erforschen muss. Und das möchte Meter auch machen. Da laufen gerade Studien mit einer größeren Basis an Personen. Einfach, dass man ein bisschen reproduzierbar Sachen machen kann oder Aussagen treffen kann. Und vor allem auch, dass man verschiedene Niveaus abbildet. Wir hatten ja schon häufig auch angesprochen, dass es vor allem für Juniors ein sehr, sehr nützliches Tool ist. Und nicht so sehr für die Seniors, die eh schon dieses große Verständnis haben.
Wo ich auch jetzt mit Max Jesch als in den letzten Folgen über KI-Agenten darüber gesprochen habe, wo er gesagt hat, jemand, der in einem, zum Beispiel im privaten Umfeld, sich mit Krankheiten nicht auskennt, die Diskrepanz zwischen dem, was diese Person weiß und was am Internetwissen da ist, wo die Sprachmodelle daraus gelernt haben, ist sehr groß. Da ist ein sehr großer Nutzen. Im Business-Umfeld, wenn jemand schon fachlicher Spezialist ist und weiß genau, wie ein bestimmter Report geschrieben werden soll und das LLM weiß halt das halt nicht so genau, dass da einfach nicht so ein Effizienzgewinn ist, nicht so ein riesen Wow-Effekt da ist. Und das ist hier wieder so. Das heißt, umso erfahrener jemand ist, umso größer die vorhandene Codebasis ist, die zu berücksichtigen ist, umso weniger positiven Einfluss wird wahrscheinlich ein KI-geschütztes Coding haben.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, das kann man ja schon mal ein bisschen ableiten, auch tatsächlich aus der jetzigen Studie. Aber da bin ich sehr gespannt auf die nächsten Ergebnisse von den weiteren Studien. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das weiter verfolgt werden sollte und auch werden wird, weil im Endeffekt geht es ja auch ganz stumpf gesagt um Geld. Also man nutzt diese Tools ja nicht, weil sie so viel Spaß machen. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir sind ja alle schon Spielkinder und es macht ja irgendwie, es ist ja schon faszinierend, ja, auf jeden Fall. Aber am Ende soll es ja auch vor allem auf Unternehmensebene ganz einfach einen Performance-Gewinn und eine Zeitersparnis geben.
Ja.
Und wenn die eben nicht gegeben ist, sondern nur gefühlt ist tatsächlich, was ja nochmal perfider ist quasi, ja, dann hat das ja an sich auch keine Zukunft.
Wir hatten ja schon gesagt, dass manchmal wird ein Code erzeugt. Ich meine, wir kennen das auch von ChatGPT, weil Alltagsfragen, das ist schon mal manchmal, dass die Antworten ein bisschen länger sind als notwendig. Also es ist nicht, ich sage jetzt nicht, dass es schwafelt, aber es gibt eben halt doch sehr ausführliche, blumige, formulierte Antworten. Und so kann eben halt auch Code erzeugt werden, der jetzt vielleicht nicht minimal genau das Problem löst, sondern vielleicht ein bisschen größer und ausführlicher ist, als zwangsweise notwendig wäre. Und jetzt gleichzeitig gibt es normalerweise in vielen Unternehmen, die jetzt professionelle Software entwickeln, auch Richtlinien, wie Code zu entwickeln, wie Variablen und Funktionen zu benennen sind und so weiter. Ich kann mir vorstellen, selbst wenn man einen Kontext mitgibt, dass so ein ChatGPT sowieso, aber auch so spezialisierte Modelle wie GitHub Copilot sich jetzt nicht zwangsläufig daran halten an die Unternehmensregeln.
Ja, das ist schon ein Problem. Es wird aber besser tatsächlich. Und das ist jetzt unabhängig von diesem Thema gerade, aber es ist ja eine Bestandsaufnahme quasi. Das ist Momentaufnahme. Das, was wir jetzt hier besprechen, das war vor einem Jahr noch anders. Das wird in einem Jahr noch ganz anders sein. Und über das letzte Jahr hinweg haben sich auch durch Standardisierung für dieses konkrete Problem einige Lösungen ergeben, dass man eben gewisse Code-Styles mitgeben kann, dass man Anweisungen mitgeben kann, eigene Instruction-Files für verschiedene Modi, für den Chat-Modus ein eigenes Instruction-File, für den agentischen Modus ein eigenes Instruction-File, wo man alle möglichen Sachen eben hinterlegen kann, von Stil über Benennung und eben auch welche Paradigmen zu bevorzugen sind zum Beispiel. Und daran halten sich die Modelle schon sehr gut, vor allem die modernen, aber ganz klar, es sind immer noch quasi oder eigentlich Wahrscheinlichkeitsmodelle. Es kann immer noch sich eben nicht dran halten. Aber das ist schon ein Thema, das sehr viel besser geworden ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es in einem Jahr nochmal deutlich besser ist. Das ist ja auch eben generell das Thema, es entwickelt sich stetig weiter. Es ist ein Themenfeld, wo es quasi täglich Neuerungen gibt. Wenn ich bedenke, was auf meiner To-Do-Liste ist an Artikeln, die ich eigentlich lesen möchte noch, da komme ich niemals hinterher, die aber trotzdem an sich alle lesenswert wären.
Eine Sache, ich habe ja schon früher Folgen gemacht zum KI-gestützten Coden. Eine Sache, was wir damals angesprochen haben, in den vorhandenen Trainingsmaterial, also das, was da ist, sind alte Sprachversionen, sind vorhandene Sprachversionen benutzt worden. Jetzt gibt es neue Sprachversionen, neue Features in den Programmiersprachen, neue Bibliotheken. Ist das nicht ein Problem, dass solche Neuerungen quasi gar nicht vorgeschlagen werden, wenn KI-Code generiert?
Ja, definitiv. Als sehr gutes Beispiel kann ich Angular zum Beispiel nehmen. Mhm. Das verwenden wir hier im Unternehmen recht viel für die Frontend-Entwicklung. Und das bringt zweimal im Jahr eine neue Major-Version raus. Also jedes halbe Jahr eine. Und die haben größtenteils Breaking Changes. Da sind viele neue Features, die mit reinkommen. Und das Problem ist ja, dass man über die Zeit hinweg immer wieder neue Projekte aufsetzt. Die sind dann in einer gewissen Version. Meinetwegen Angular 15. Wenn ich jetzt ein Jahr später wieder daran arbeite, dann wäre die aktuellste Version Angular 17. Ich habe vielleicht in anderen Projekten schon damit gearbeitet, mit Angular 17. Und erwarte vielleicht auch sozusagen dann damit arbeiten zu können, mit den neuen Features, die da implementiert wurden. Gleichzeitig hat das KI-Modell vielleicht aber auch so ein Knowledge-Cut-Off-Point von vor einem Jahr gehabt. Das heißt, es gibt ja immer einen Punkt, wo die Modelle nicht weiter trainiert werden. Das heißt, sie haben nur bis zu diesem einen Datum wirklich das Wissen internalisiert. Alle Inhalte, die seitdem dann irgendwie publiziert wurden, die jetzt eigentlich rein theoretisch verfügbar wären, sind nicht verfügbar. Das heißt, wenn man rein nur das interne Wissen von LLMs eben anzapft, dann hat man immer dieses Problem der Aktualität. Das heißt, ich kann mir nicht sicher sein, dass das, was es ausgibt, jetzt dem aktuellsten Stand entspricht. Dafür gibt es natürlich aber auch wieder Lösungen. Es gibt Websearch, also eingebaute Websearches. Man kann direkt selbst Dokumentationen, also Links zur Dokumentation hinterlegen im Prompt und sagen, hey, zieh dir die aktuellste Dokumentation von dieser Quelle. Oder aber auch Stichwort MCP, also Model Context Protocol, dass einfach KIs eigenständig andere Quellen benutzen können, mit ihnen interagieren können, sei es aktiv, dass sie Sachen ausführen lassen dort oder auch einfach nur Daten von dort beziehen. Und da hat Angular zum Beispiel, also die Entwickler von Angular, was Google ist, haben einen MCP-Server, der aktuellste Dokumentation bereitstellt für die KI. Das heißt, ich kann Sachen fragen und die KI kann selbstständig entscheiden, okay, ich zapfe jetzt diesen MCP-Server an und hole mir die aktuellste Dokumentation, um zeitlich oder um moderne Lösungen eben auch präsentieren zu können.
Also wenn eine neue Funktion eingeführt wird, die ein komplexes Problem löst, dass diese eine Funktion aufgerufen wird und nicht nochmal wieder ganz viel Code generiert wird, der das Problem auch lösen würde.
Ja, genau das. Das ist wieder so ein großes Problem tatsächlich. So, ich meinte ja schon, dass man ein Projekt vielleicht irgendwann aufsetzt und in der Programmiersprache, zum Beispiel in Angular, kann sich ja so ein Paradigmenwechsel auch vollzogen haben seitdem. Angular ist sehr stark zur reaktiven Programmierung in den letzten Jahren gewechselt. Ältere Projekte haben das vielleicht noch gar nicht umgesetzt. Auch da kann ich jetzt natürlich wieder der KI sagen, okay, bauen wir mein Projekt um und gebe dann eben auch die neuesten Anweisungen mit, die neuesten Daten mit, die neueste Dokumentation mit. Das ist schon auch ein sehr guter Weg, Sachen zu modernisieren, solange wieder der Kontext vorhanden ist, solange die Daten vorhanden sind. Das heißt, wenn ich rein jetzt ein lokales Modell bei mir auf dem Laptop haben sollte, das keinen Internetzugang hat, bin ich immer limitiert. Ich bin immer auf die internen Daten limitiert, die dieses Modell hat. Ja. Und das ist immer das Ding, wie bei sehr vielen Problemen in Informatik, da müssen wir drumherum arbeiten. Und deswegen sind solche Lösungen wie MCP oder Websearch und sowas ja auch entstanden, dass man ganz einfach vorhandene Probleme irgendwie bekämpfen muss. Oder wirklich strukturelle Limitierungen, die ja die LLMs haben, in diesem Falle bekämpfen muss. Neben all den Risiken für das Unternehmen, für EntwicklerInnen, die einen Job haben, gibt es eben auch ein großes Problem für JobeinsteigerInnen. Also Personen, die gerade das Studium absolviert haben, die Ausbildung absolviert haben. Und zwar ist das, was diese Personen gelernt haben, Buchwissen. Das haben sie aus Büchern, von Webseiten, das haben sie aus Skripten in der Vorlesung. Das ist alles textbasiert, das ist keine Erfahrung. Und das ist genau wieder das Ding, was KIs, was große Sprachmodelle gut können. Sie können Textwissen, Buchwissen internalisieren, lernen und reproduzieren. Das heißt, genau das, was Junior-EntwicklerInnen in der Lage sind zu leisten, das kann auch eine KI größtenteils machen. Das geht so weit, dass tatsächlich die offenen Jobs in den USA und in der UK seit 2019 sich fast halbiert haben.
Wow.
Das heißt also wirklich, nur noch die Hälfte der offenen Stellen sind vorhanden.
Also im Bereich Softwareentwicklung.
Im Bereich der Softwareentwicklung, genau, genau. Was ein super großes Problem ist, das heißt, Senior-Entwickler, also erfahrene EntwicklerInnen, sind immer noch gefragt. Sie sind mehr gefragt denn je. Denn das sind die Leute, die potenzielle Probleme, die KIs erzeugen, lösen können. Denn sie haben ein Verständnis von der Software. Sie können auf Anhieb Sachen sehen und erkennen und lösen. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn niemand mehr oder nur wenige Unternehmen Juniors ausbilden, wo kommen dann die Seniors in ein paar Jahren her? Das ist so ein bisschen so ein Greedy-Algorithmus. Ich nehme jetzt ganz schnell das Gewinnmaximierende, denn so eine KI-Lösung ist ja viel, viel günstiger, als einen Junior auszubilden. Es kostet ja die Unternehmen auch Geld, jemanden auszubilden.
Ja, klar.
Man bekommt einen gewissen Gegenwert dazu, aber es ist ja, ein Junior auszubilden ist ja eine Investition.
Ja.
Ganz klar, muss man ja so sagen. Und aus Business-Sicht ergibt es ja Sinn, das durch eine KI lösen zu wollen, die quasi das Gleiche kann, aber viel, viel günstiger ist. Ob und wie nachhaltig dieser Ansatz ist, das werden wir in ein paar Jahren sehen.
Ich bin jetzt ein bisschen älteres Baujahr als du. Als ich zur Schule ging, wurde tatsächlich noch darüber diskutiert, ob Taschenrechner im Unterricht zugelassen werden sollen oder nicht. Weil, es war die Diskussion, ja, wenn die Kinder, die Schüler und Schülerinnen, wenn die einen Taschenrechner benutzen, dann verlernen sie ja Kopfrechnen, verlernen sie selber zu rechnen. Diese Diskussion gibt es in verschiedenen Umfeldern immer wieder. Was macht es mit Menschen, die Software entwickeln, wenn sie so eine Hilfestellung immer, also ich sag mal, nur wenige Tipps entfernt, wenige Eingaben entfernt, kriegen sie immer sofort eine Lösung serviert? Was macht es mit den Menschen, die Software entwickeln?
Ja, tatsächlich eine ganze Menge. Ich meinte ja schon vorher, dass es so einen gewissen Shift gibt, dass man weniger vom alltäglichen Programmieren oder damit involviert ist, sondern ein bisschen mehr architektonisch denkt oder konzeptionell. Aber dadurch, dass man Sachen ja dann nicht repetitiv macht, verlernt man sie einfach. Oder ist nicht mehr so geübt. Es kommt nicht mehr so aus dem FF, wie jemand, der jetzt gar nicht KI-gestützt entwickelt, der schreibt Sachen einfach runter, wenn er ein gewisses Erfahrungslevel hat. Wenn er das ein paar tausend Mal gemacht hat, der schreibt den Code einfach runter. Und wenn man das eben nicht mehr macht, aber mal dann darauf angewiesen ist, dass man wirklich mal wieder richtig, richtig programmiert und jetzt keine Unterstützung hat, die dir die Syntax immer davor kaut, dann wird es schwierig. Das habe ich selbst bei mir auch schon gemerkt. Denn ich habe jetzt neulich für einen Kurs was vorbereiten müssen an der Fachhochschule und habe mir gedacht, okay, wenn ich den das live vorprogrammiere, ich kann ja nicht Copilot dafür nutzen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich selbst entwickle gar nicht mehr, das macht jetzt alles die, sondern ich muss denen das Schritt für Schritt zeigen, wie das logisch aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und habe dann mal meinen KI-Assistenten ausgeschaltet und musste auch erstmal wieder überlegen, so, ach ja, okay, so war das ja. Und da kommt ein Doppelpunkt hin, dann, ach ja, Python, also Einrückung ist ganz wichtig. So, the Basics. Man kommt da schnell wieder rein, das ist nicht alles das Ding. Aber Sachen, die man nicht immer und immer wieder macht, die kommen ja so aus dem aktiven Skillset, rücken sie ein bisschen raus. Und das sind jetzt, da gibt es zwei Aspekte dieses Problems. Auf der einen Seite, wenn man sowas schon mal gemacht hat, dann verlernt man sie so ein bisschen. Man kommt aber wohl wieder rein. Wenn ich es aber als Job-Einsteiger es nutze, wenn ich jetzt intensiv solche KI-gestützten Tools nutze, dann lerne ich das ja nie.
Wenn ich im Studium das schon von Anfang an nutze.
Ja, genau. Sowohl im Studium oder in der Ausbildung, aber auch im Beruf, da lernt man ja die Werkzeuge, die Basics, auf dem alles aufbaut, auf dem quasi alles basiert irgendwie. All diese abstrakten Konzepte, die man auch lernt, sind ja auch wichtig, aber auch das tatsächliche Programmieren ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Und auch die fortgeschrittenen Konzepte basieren ja alle irgendwie noch auf der Syntax, die man einfach durch repetitives Tippen lernt, die man internalisiert. Und wenn ich das eben nicht tue, wenn ich das nie getan habe, weil, wie du schon meintest, so die Lösung ist nur ein Klick entfernt. Einmal kurz Tab drücken, okay, die nächsten 5 Zeilen sind geschrieben. Sieht gut aus, funktioniert, nehme ich. Dann lernt man das nie. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass ja Juniors und JobeinsteigerInnen das halt lernen müssen. Das muss jeder von uns lernen.
Bis man es vielleicht nicht mehr muss, weil die KI das schon so weit treibt, dass man es nicht mehr braucht. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Da werden wir auch so schnell nicht sein. Das war der zweite Teil meines Interviews mit meinem Kollegen Chrisso über die Themen KI-Coding und Vibe-Coding. Im dritten und letzten Teil widmen wir uns dem Thema Vibe-Coding. Wir erklären, wie es sich vom KI-gestützten Coding unterscheidet, wo man es in Unternehmenskontext sinnvoll einsetzen kann und wie man Vibe-gecodete Prototypen für reale Projekte nutzen kann. Wenn Sie diese und viele weitere spannende Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.